Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Anja Borchers und ich bin die verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Nervenheilkunde und ich heiße Sie heute herzlich willkommen zu diesem Thieme-Podcast. Wir sprechen heute gemeinsam mit unserem Gast, Herrn Professor Dr. Till Menger aus Düsseldorf, zu Fumarattherapie in der Behandlung der multiplen Sklerose. Herr Professor Menger ist leitender Oberarzt des Zentrums für Neurologie und Neuropsychiatrie an der Uniklinik in Düsseldorf. Lieber Herr Professor Menger, ich freue mich, Sie heute kennenzulernen und mit Ihnen sprechen zu dürfen und heiße Sie herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Es freut mich auch.
Dann zu meiner ersten Frage. Die Fumarattherapie hat seit vielen Jahren einen großen Stellenwert in der Behandlung der multiplen Sklerose. Dimethylfumarat, Tecfidera, ist bereits seit 7 Jahren in Europa zur Behandlung von Erwachsenen mit schubförmig remittierender multipler Sklerose zugelassen. Bei welchen Patienten ziehen Sie eine Therapie mit diesem Fumarat in Betracht?
Ja, in der Tat, was Sie gesagt haben, ist vollkommen richtig. Wir blicken bei Dimethylfumarat oder auch abgekürzt DMF bereits auf langjährige Erfahrungswerte zurück. Weltweit wurden bereits über 500.000 Patienten mit Fumarat behandelt. Diese Zahl entspricht mehr als 1 Million Patientenjahren, zumindest Stand Dezember 2020. DMF ist im klinischen Alltag, besonders auch bei neu diagnostizierten PatientInnen mit multipler Sklerose, eine gut geeignete Therapieoption. Denn Sie wissen ja, wir stellen die Diagnose multiple Sklerose meistens bei PatientInnen zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Und Sie können sich gut vorstellen, dass Menschen in diesem Alter große Pläne und auch Erwartungen an ihre eigene Lebensplanung haben. Und wenn wir dann eine Dauertherapie anbieten, das ist ja ganz wichtig, eine Dauertherapie anbieten, die sich durch eine praktische orale Einnahme in den bestehenden Alltag der Patientinnen integrieren lässt, ist das ganz schön viel wert.
Wie sieht es denn mit der Adhärenz aus bei dieser Therapie? Bei dem Dimethylfumarat, das bedeutet ja eine 2-mal tägliche Einnahme, ist das vorteilhaft für die Patienten oder ist da vielleicht zukünftig auch etwas geplant für nur eine einmalige Einnahme?
Natürlich ist eine Dauertherapie, die keinen unmittelbaren Nutzen hat, also wo nicht jemand Kopfschmerzen hat, sie nehmen eine Tablette und die Kopfschmerzen gehen wieder weg. Das Thema Adhärenz ganz entscheidend und auch etwas, was man als Arzt immer wieder adressieren muss. Denn so über die Dauer der Zeit schleicht es sich schon vielleicht mal ein, eine Tablette zu vergessen. Ich finde, Tabletten 2-mal am Tag einzunehmen, morgens nach dem Zähneputzen oder zur Mahlzeit und abends, zum Thema Mahlzeit kommen wir sicherlich später nochmal, das ist etwas, was man ganz gut in die Tagesplanung einbauen kann. Aber in der Tat wäre es natürlich sehr schön, wenn man eine sogenannte Retard-Tablette entwickeln könnte und vielleicht das Dimethylfumarat in einer abgewandelten Form nur einmal täglich genommen werden müsste.
Ja, vielen Dank. Sie haben gerade die gut belegte Wirksamkeit und Verträglichkeit von Dimethylfumarat angesprochen. Die MS-Therapie ist ja, wie Sie sagten, auch eine Dauertherapie, also eigentlich eine lebenslange Therapie. Wie sieht es hier mit den Langzeitdaten zur Therapie aus?
Ja, Langzeitdaten zur Therapie mit Dimethylfumarat können wir aus der sogenannten ENDORSE-Studie entnehmen. Das ist die offene Anschlussstudie oder englisch die Open Label Extension Study der beiden Zulassungsstudien DEFINE und CONFIRM. Und eine aktuelle Auswertung, die im September 2021 gerade publiziert worden ist, hatte zum Ziel, das Sicherheits- und auch das Wirksamkeitsprofil von Dimethylfumarat bei erwachsenen PatientInnen mit schubförmiger MS zu beobachten. Und zwar solchen, die bis zu 13 Jahre lang mit Fumarat, also mit Tecfidera, behandelt wurden. Insgesamt wurden in dieser Endorse-Studie, ich muss mal gerade nachgucken auf meinen Spickzettel, denn alle Zahlen kenne ich nicht, 1736 Patienten mit schubförmiger MS behandelt, also rund 1700 Patienten. Und das sind Patienten, die eben aus diesen beiden Zulassungsstudien, Define und Confirm, hinübergewechselt sind in diese systematische Anschlussstudie. Und ganz interessant, bei Patienten, die in den ersten beiden Jahren der Zulassungsstudien nur Placebo erhalten hatten und danach dann erst in der Endorse-Studie auf das Dimethylfumarat wechselten, wurde bereits im Jahr 3, also nach nur einem Jahr Therapie, eine gut reduzierte jährliche Schubrate nachgewiesen. Und insgesamt ist die jährliche Schubrate unter einer Dauertherapie mit Dimethylfumarat über 10 Jahre anhaltend niedrig, wie in dieser Studie auch publiziert worden ist. Rund oder knapp 3/4 der Patienten, die von Anfang an mit Dimethylfumarat behandelt wurden, hatten oder eben auch solche, die eben nach 2 Jahren Placebotherapie dann gewechselt sind auf Dimethylfumarat, wiesen zudem über 10 Behandlungsjahre keine Behinderungsprogression, die nach 24 Wochen bestätigt werden konnte, auf. Das heißt also, diese Therapie adressiert sehr gut einen Einfluss auf die Behinderungsprogression. Insgesamt finde ich, dass diese Daten das positive Nutzen-Risikoprofil einer Langzeittherapie mit Dimethylfumarat gut untermauern. Und wie Sie ja fragten, entscheidend ist eben, dass wir nicht nur Daten haben aus Zulassungsstudien, die 2 Jahre dauern, sondern uns gut auf systematisch erhobene Langzeittherapiedaten verlassen können.
Ja, vielen Dank. Das hört sich wirklich sehr gut an. Wenn wir jetzt einen Blick in die Daten aus der Versorgungspraxis werfen, wie sieht die Wirksamkeit der Dimethylfumarat-Therapie unter Alltagsbedingungen aus?
Ja, hier würde ich gerne die sogenannte ESTEAM-Studie erwähnen. Dabei handelt es sich um eine Post-Authorization Safety Study. Ziel dieser Studie war es, die Sicherheit und die Wirksamkeit von Dimethylfumarat unter Alltagsbedingungen bei ca. 5000 PatientInnen mit schubförmiger MS über bis zu 5 Jahre zu beobachten. Hinzuweisen ist darauf, dass es sich hierbei um eine Real-World-Studie handelt, die eben ja einen Behandlungsalltag abbildet, wenn Patienten aus dem Behandlungsalltag einschließt. Und damit erreicht sie zwar nicht den Evidenzgrad von randomisierten, kontrollierten Studien, beschreibt aber gut die Verwendung eines Arzneimittels, hier eben des Dimethylfumarates, in unserer täglichen klinischen Routine. Primäre Endpunkte von ESTEAM waren unerwünschte Ereignisse und schwere unerwünschte Ereignisse, die zum Therapieabbruch führten. Als sekundäre Endpunkte waren klinische Wirksamkeit und patientenberichtete Therapieerfolge definiert. Das sind ja neudeutsch die sogenannten Patient-Reported Outcomes. An dieser groß angelegten internationalen Studie nahmen mehr als 380 Zentren weltweit teil und der Beobachtungszeitraum lag, wie eingangs erwähnt, bei 5 Jahren. Schwere, unerwünschte Nebenwirkungen wurden bei insgesamt knapp 5% der Patientinnen beobachtet. Die häufigsten schweren unerwünschten Nebenwirkungen waren Infektionen, knapp 1,3%, sowie Störungen des zentralen Nervensystems. Bösartige Neubildungen, Neoplasien oder auch gastrointestinale Störungen waren jeweils weniger als 1% berichtet worden. Hinzuweisen ist, dass die häufigsten Gründe für einen Therapieabbruch tatsächlich diese gastrointestinalen Störungen waren. Und ich denke, darauf werden wir gleich noch ein bisschen näher eingehen. Was man aber auch berichten kann aus ESTEAM, das ist aber auch wirklich ein blöder Zungendreher, diese Studie, warum muss denn sowas immer so genannt werden, dass in dem Beobachtungszeitraum von 5 Jahren die jährliche Schubrate bei 0,09 lag. Was bedeutet das? Dass weniger als ein Schub in 10 Jahren bei einem Patient auftrat. Und das entsprach einer Reduktion von knapp 90% im Vergleich zum Jahr vor Therapiebeginn mit Dimethylfumarat. Patientenberichtete Ereignisse, eben diese Patient-Reported Outcomes, waren ganz breit abgefragt worden mit einer Vielzahl von Fragebögen und Items und blieben über 48 Monate stabil.
Gut, vielen Dank. Das sind ja jetzt auch Daten aus internationalen Studien. Liegen denn zur Fumarattherapie auch Daten aus dem Behandlungsalltag in Deutschland vor?
Bei den Real-World-Daten haben wir auch hier in Deutschland bereits Therapieergebnisse dokumentieren können. Dazu gibt es hier ein deutschlandweites Register, ein MS-Register, das sogenannte Neurotransdata oder auch NTD-Register abgekürzt. In dem sind demografische Daten, Krankengeschichte und klinische Parameter von etwa 25.000 Patientinnen mit schubförmiger MS dokumentiert. Im Rahmen einer bereits 2018 erfolgten Auswertung wurden die Therapieergebnisse unter Dimethylfumarat verglichen mit Interferon Beta, Glatiramer-Acetat, Teriflunomid und Fingolimod berichtet. Die Patienten wurden dabei ca. alle 3 Monate systematisch im Rahmen ihrer normalen Kontrolltermine beim Neurologen dokumentiert. Und interessanterweise lag die durchschnittliche Expositionszeit, also die Einnahmezeit unter Dimethylfumarat, so im Mittel bei 15 bis 17,5 Monaten. Die Expositionszeiten der anderen genannten Substanzen, also Interferon Beta, Glatiramer Acetat, Teriflunomid, ungefähr vergleichbar zwischen 13 und 24 Monaten. Die Ergebnisse zeigten nach Angleichung der Patientencharakteristika über ein sogenanntes Propensity Score Matching, denn es gab ja sicherlich einen Einfluss darauf, warum das eine und nicht das andere Präparat gegeben worden ist, und das kann man statistisch dann angleichen. Also diese Ergebnisse zeigten, dass die jährliche Schubrate unter Dimethylfumarat signifikant niedriger war als in jenen Patientenkohorten, die Glatiramer-Acetat, Interferon Beta oder Teriflunomid erhalten hatten. Also kann man sagen, dass auch die Real-World-Daten die Wirksamkeit des Fumarates gut untermauern.
Ja, das stimmt. Vielen Dank, Herr Professor Menge, für diesen Einblick in diese aktuelle Studienlage. Lassen Sie uns jetzt mit unseren Zuhörern einen Blick in den Behandlungsalltag der Fumarattherapie werfen. Sie hatten ja eben bereits kurz die gastrointestinalen Beschwerden angesprochen. Würden Sie hier bitte noch einmal kurz ansetzen und erklären, wie Sie hiermit in der klinischen Routine umgehen?
Ja, sehr gerne, denn ich finde, das ist ein ganz relevanter Punkt und auch ein Punkt, bei dem man, wie ich immer sage, einen guten therapeutischen Hub hat. Ich hatte ja bereits am Rande schon erwähnt, dass die häufigsten Nebenwirkungen unter dem Methylfumarat die gastrointestinalen Nebenwirkungen sind. Dazu gehören zum Beispiel Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen, Ober- oder aber auch Unterbauchbeschwerden. Und zusätzlich gibt es auch noch die gesonderte Flush-Symptomatik, auf die wir auch gleich noch eingehen können. Wichtig zu wissen ist, dass diese Nebenwirkungen vor allem in den ersten 3 bis 4 Behandlungswochen auftreten und danach dann durchaus auch weniger werden. Wir haben im klinischen Alltag die Erfahrung gemacht, dass diese Nebenwirkungen gut handhabbar sind. Wichtig ist dabei insbesondere die Aufklärung der Patienten über eben diese möglichen unerwünschten Nebenwirkungen. Und ganz salopp gesagt, sind das Nebenwirkungen, die vor allem den Patienten stören und nicht so sehr den Arzt, weil sie keinen schlimmen oder bösartigen Hintergrund haben, aber für den Patienten doch deutlich störend sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, ein aktives Nebenwirkungsmanagement und auch gezielte Medikationsstrategien zu haben und diese auch mit dem Patienten anzusprechen, um gerade eben diese unerwünschten Ereignisse zu Beginn der Therapie zu adressieren und den Patienten bei der Bewältigung zu unterstützen. Dazu möchte ich ganz gerne auch die Ergebnisse der internationalen EFFECT-Studie kurz ansprechen, die zeigen konnte, wie wichtig eben diese umfassende Aufklärung der Patienten vor einem Therapiebeginn mit Dimethylfumarat ist. Und zwar zeigte diese Studie, dass niedrige Abbruchraten in zahlreichen neurologischen Zentren beobachtet wurden, in denen die Patienten ausführlich über die Häufigkeit, die Art und auch die Ausprägung, insbesondere eben der genannten gastrointestinalen Nebenwirkung, aufgeklärt wurden. Dann gibt es auch noch eine weitere Studie, die sogenannte Tolerate-Studie, die zeigen konnte, dass bereits kleine Änderungen in der Einnahmeroutine einen deutlichen Unterschied machen. Jetzt werden Sie fragen, was sind denn das für Änderungen? Und ganz konkret kann zum Beispiel die konsequente Einnahme von Dimethylfumarat mit einer Mahlzeit das Auftreten von gastrointestinalen Nebenwirkungen deutlich reduzieren. Wenn man also angesprochen wird als Arzt, kann man darauf reagieren, indem man sagt, versuchen Sie es doch mal mit den Mahlzeiten und nicht vor oder nach den Mahlzeiten. In einigen Fällen muss man sagen, ist es aber auch notwendig, eine kurzfristige symptomatische Therapie einzuleiten. Etwa die Hälfte der Patienten, und das ist auch so bei uns, die eben mit gastrointestinalen Beschwerden kommen oder darüber berichten, kann beispielsweise, können Protonenpumpenhemmer oder auch H2-Rezeptorantagonisten, Loperamid als Antidiuretikum, Diuretikum, so muss es richtig heißen, oder auch Antiemetika hier helfen. Wichtig ist aber, das sollte nur kurzfristig passieren, das sollte keine Dauertherapie sein. Das Dimethylfumarat, das ist die Dauertherapie, die symptomatische Therapie sollte nur zu Therapiebeginn eingesetzt werden. Ich hatte eingangs auch noch den Flush erwähnt, der ein kleines bisschen abzugrenzen ist von den gastrointestinalen Beschwerden, der aber auch ganz relevant ist. Was stellt man sich darunter vor? Mir hat meine Patientin gesagt, Herr Doktor, das ist so, als wenn Sie beim Lügen erwischt werden. Ja, man wird rot oder hat so ein Hitzegefühl unter der Haut. Das kann im Gesicht sein, das kann im Dekolleté sein, es kann das Gefühl des Anschwellens sein, was eben auch in zeitlicher Nähe zur Einnahme von Dimethylfumarat auftreten kann und auch vor allem in den ersten Wochen zur Therapiebeginn ist. Diese Nebenwirkung kann mit einer kurzfristigen Behandlung mit zum Beispiel 75 Milligramm Acetylsalicylsäure, also ASS, gut insbesondere bei den Patienten, die eben über dieses Hitzegefühl beschreiben und darunter leiden, adressiert werden. Ich denke also so in der Zusammenfassung, Sie sehen, dass ein gutes Nebenwirkungsmanagement, insbesondere der sprechenden Medizin, im Zweifelsfall aber auch mit einer kurzen symptomatischen Therapie, sehr bedeutsam ist und auch einen Unterschied macht, wenn es darum geht, die Persistenz der Patienten im Hinblick auf Dimethylfumarat zu erhöhen.
Ja, vielen Dank für diese ausführlichen Informationen zu den Nebenwirkungen. Wenn ich hier noch einmal kurz nachfragen darf, müssen regelmäßige Blutuntersuchungen stattfinden?
Es sollte das Blutbild kontrolliert werden, und zwar nicht nur das kleine Blutbild, sondern das große Blutbild, wo eben auch die Lymphozytenzahlen angegeben ist. Denn wir wissen, dass bei einem Teil der Patienten es zu einer Lymphozytopenie kommen kann unter Tecfidera. Das muss dann wahrgenommen werden, und wenn ein Schwellenwert erreicht ist, dann müssen die Patienten unter Umständen pausiert werden, und dann kann das, wenn sich die Lymphozyten erholt haben, das Medikament auch nochmal eindosiert werden. Also ja, anfangs ist das ganz relevant, insbesondere im ersten ersten Jahr. Danach können die Blutabnahmen deutlich seltener passieren.
Vielen Dank. Ich würde da noch gerne auf eine letzte Frage eingehen. Und zwar betrifft ja MS hauptsächlich junge Frauen im geburtsfähigen Alter. Wie sieht es denn hier mit der Fumarattherapie aus?
Das ist eine ganz relevante Frage, die wir ja früher in der MS-Therapie immer so ein bisschen beiseite geschoben haben, aber gesagt haben, Frauen, die MS haben, dürfen nicht schwanger werden. Das hat sich zum Glück ganz gewandelt. Und deswegen ist das eine Frage, die uns im täglichen klinischen Alltag doch sehr häufig beschäftigt und auch sehr häufig an uns gestellt wird. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass die Diagnose MS häufig junge Frauen trifft, und zwar junge Frauen im gebärfähigen Alter. Und vielleicht eben auch solche, die gerade in der Familienplanung sind, die gerade geheiratet haben und die dann unter Umständen eben auch einen Kinderwunsch haben. Und was kann man dann den Patientinnen, aber auch den Partnern, die dabei sitzen, gut mitgeben? Es gibt seit 2013 ein Register, das den schicken Namen TechGRIST hat. Tech für Tecfidera und GISTRY aus Registry, das ist dann schön zusammengesetzt zu TechGRIST, bei dem schwangere Frauen unter Dimethylfumarat-Therapie beobachtet werden. Ziel dieses Registers war es, den Verlauf und auch den Ausgang von 300 Schwangerschaften bei Kindern und Müttern bis zu einem Jahr, also 52 Wochen Postpartum, zu dokumentieren. Aktuell liegt eine Interimsanalyse vor, bei der knapp 300 Frauen, nämlich 296, um ganz genau zu sein, mit bekannten Schwangerschaftsergebnissen ausgewertet worden sind. Nahezu alle, Klammer auf, 99, größer als 99%, also bis auf wirklich ganz wenige Ausnahmen, waren im ersten Trimenon dem Dimethylfumarat ausgesetzt, also hatten das eingenommen. Und in Übereinstimmung mit vorangegangenen Auswertungen gab es auch in dieser Interimsanalyse dieses TechGRIST-Registers keine Sicherheitssignale für Dimethylfumarat in Bezug auf den Schwangerschaftsverlauf und das Ergebnis. Allerdings ist, auch wenn das natürlich sehr beruhigende Ergebnisse sind, ist ganz klar darauf hinzuweisen, dass Dimethylfumarat grundsätzlich mit dem Versuch, schwanger zu werden, aber spätestens bei Bekanntwerden der Schwangerschaft, also wenn der Schwangerschaftstest positiv ist, abgesetzt werden sollte. Die Anwendung von Dimethylfumarat wird während der Schwangerschaft nicht empfohlen. Und nur bei ganz eindeutigem Bedarf, also wenn der mögliche Nutzen dieses Therapeutikums das potenzielle Risiko für den Fötus überwiegt, dann ist es gerechtfertigt, quasi im Einzelfall Dimethylfumarat auch in der Schwangerschaft weiterzugeben. Wobei natürlich klar darauf hinzuweisen ist, dass es andere Präparate gibt, die in diesem Falle vorzuziehen sind, wenn das denn möglich ist. Deswegen kann man sagen, sollte ein Kinderwunsch bestehen, also ich denke zum Beispiel daran, da kommt eben die Patientin in die Sprechstunde und dreht immer ganz stolz noch den glänzenden Ehering, weil sie gerade frisch verheiratet ist und sagt, natürlich haben wir jetzt, suchen wir gerade nach einer größeren Wohnung, weil wir natürlich jetzt einen Kinderwunsch haben, dann wäre das nicht mein erstes Präparat, was ich dieser Patientin verschreiben würde, und ich rate dann der Patientin dringend dazu, mit uns, den behandelnden Neurologen und auch dem Gynäkologen zu sprechen, um eine individuelle Lösung zu finden, wie am besten die MS während der angehenden Schwangerschaft zu behandeln ist, damit Mutter geschützt ist und werdendes Leben ebenfalls geschützt bleibt.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Menge, für diese spannenden Einblicke in die Langzeiterfahrung und in den Behandlungsalltag von Dimethylfumarat, und vielen Dank auch für unser heutiges Interview. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen für das Interesse und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Ihrem Thieme-Podcast.